Deutschlandfunk.
Ich bin Katrin Ohlendorf, hallo zusammen, und ihr seid hier im Hörsaal, einem Podcast von Deutschlandfunk Nova. Hier bei uns gibt es zweimal pro Woche für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ja, und wenn ihr uns schon kennt, dann wisst ihr, dass wir normalerweise in den Vorlesungssälen, an den Unis und Instituten, auf Konferenzen und so weiter nach neuem Stoff für euch suchen. Diesmal aber haben wir auf die Bühnen der Republik geguckt. Weil wir dachten uns, wir wollen auch mal jüngere Forschende hier hören, die noch ganz am Anfang ihrer Wissenschaftskarriere stehen und natürlich trotzdem Spannendes und Wichtiges zu erzählen haben. Deshalb heißt es heute hier, Premiere, Hörsaal goes Science Slam. Und uns würde sehr interessieren, wie ihr das findet. Nach den drei Vorträgen gleich erkläre ich, wie ihr uns Feedback geben könnt, und wir würden uns sehr darüber freuen. So, jetzt das Line-up für euch. Ihr hört die Slams von drei WissenschaftlerInnen, die das Publikum bei Live Science Slams schon mal so richtig begeistert haben. Diese Slams hat die Wissenschaftskommunikatorin Julia Offer organisiert. Und die drei Forschenden, die haben ihre Talks nochmal extra für den Hörsaal, also extra für euch, aufgenommen. Verena Schulze, Luca Neuperti und Dominik Kaczmarek sind das. Und wir fangen direkt mit Verena Schulze an. Sie hat in Darmstadt und Hamburg Chemie studiert und ist aktuell Doktorandin am Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung. Ja, Verena ist ein totaler Fan von Nanopartikeln, und in ihrem Slam erklärt sie, welche große Rolle die in unserem Alltag haben und wie sie mit Nanopartikeln die Krebsmedizin verbessern will.
Ich möchte euch heute innerhalb von 10 Minuten zu Fans der Nanomedizin machen. Aber dazu müssen wir natürlich zunächst einmal verstehen, was Nanomedizin überhaupt ist. Und wie jeder gute wissenschaftliche Beitrag beginnt auch dieser mit einer Definition. Der Begriff Nanomedizin setzt sich zusammen aus den Worten, wer hätte es gedacht, Nano und Medizin. Und unter Medizin kann sich jetzt jeder etwas vorstellen. Man ist krank, man bekommt eine Diagnose, die entsprechenden Medikamente dazu. Oder im schlimmsten Fall gibt es auch eine OP. Nano könnte jetzt dem einen oder anderen auch noch irgendwie bekannt vorkommen, vielleicht aus dem Schulunterricht. Das hat was mit Größen zu tun oder auch Zehnerpotenzen. Und um genau zu sein, geht es hier um die Potenz 10 hoch minus 9. Also ziemlich klein. Nanomedizin bedeutet also im Grunde nichts anderes als kleine Medizin. Bei kleiner Medizin haben jetzt wahrscheinlich die meisten irgendein Bild im Kopf von kleinen Ärzten, die kleine Medizin machen. Und das Bild ist tatsächlich nicht ganz falsch. Allerdings geht es weniger um den Einsatz von kleinen Menschen und vielmehr um den Einsatz von Nanotechnologie oder auch Nanopartikeln in der Medizin. Das heißt, genauer müsstet ihr euch irgendwie bunte Kugeln vorstellen, die Medizin machen. Aber bei 10 hoch minus 9 kann sich natürlich keiner vorstellen, von welcher Größe wir eigentlich reden. Und dafür gibt es einen relativ bekannten Vergleich, wenn ihr euch die Erde vorstellt und auf der Erde einen Fußball. Dann hat dieser eine kleine Fußball im Vergleich zur gesamten großen Erde ungefähr das gleiche Größenverhältnis wie ein Nanopartikel zu diesem Fußball hat. Das heißt, wir reden hier von wirklich verdammt kleinen Partikeln. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen verrückt klingen, aber Nanotechnologie ist schon in unser aller Alltag vorhanden. Auf Sonnencreme zum Beispiel findet man häufig auf der Rückseite die Angabe Titandioxid in Klammer Nano. Jetzt sitze ich hier in Hamburg und da ist Sonnencreme vielleicht ein schlechtes Beispiel für meinen Alltag, aber man kann Nanotechnologie auch im Einsatz beobachten, wenn es regnet. Und zwar, wenn auf den Blättern das Wasser so Tropfen bildet und einfach abperlt, dann liegt das daran, dass die Blätter eine nanostrukturierte Oberfläche haben. Die Oberfläche ist dann mit so kleinen Zacken übersät, sodass sich der Tropfen nicht richtig an den Blättern anheften kann, sondern auf diesen kleinen Spitzen oben drauf liegen bleibt und eben abperlt. Und das Ganze nennt man auch den Lotus-Effekt, und diesen Effekt kann man auch nutzen, um ganz andere, menschengemachte Probleme zu lösen. Zum Beispiel auf unserer Feiermeile St. Pauli haben wir das Problem, dass die Leute nach dem Feiern gerne gegen die Wand pinkeln. Und das stinkt natürlich, das möchten wir nicht haben. Und jetzt kann man diesen Lotus-Effekt nutzen und über Nanopartikel in eine Wandfarbe einbringen. und die Wand damit so wasserabweisend machen, dass das Wasser einfach direkt wieder zum Absender zurückgeschickt wird. Aber selbst wenn ihr nie in die Sonne geht und schon gar nicht zum Feuer nach St. Pauli, selbst dann seid ihr auch schon mit Nanopartikeln in Kontakt gekommen. Und zwar über die Corona-Tests. Da werden ganz standardmäßig Gold- oder auch Silber-Nanopartikel eingesetzt, die dann diese roten Streifen bilden. Und zwar sind die Partikel da mit einem sogenannten Antikörper ausgestattet, der ganz genau zu einem Antigen passt, das vom Virus stammt. Und zwar passen diese beiden, also Antikörper und Antigen, so genau zusammen wie ein Schlüssel in ein Schloss, sodass eben auch genau spezifisch dieser eine Virus nachgewiesen werden kann. Wenn ihr nämlich für euren Corona-Test eure Spucksuppe anrührt und da so drauf tropft, dann gebt ihr damit auch das Antigen vom Virus hinzu. Und das bindet dann an den Antikörper mit den Nanopartikeln, die schon auf dem Test drauf sind. Und dann beginnt das Ganze, diesen Teststreifen entlang zu laufen. Das kann man auch manchmal beobachten, wenn da so ein roter Streifen entlang läuft. Und wenn das Ganze dann an dieser Testlinie angekommen ist, dann werden da genau die Partikel zurückgehalten, die ein Antigen tragen. Weil am Teststreifen befinden sich nochmal Antikörper, die eben auch zu dem Antigen passen. Alles, was kein Antigen trägt, läuft dann weiter den Streifen entlang bis zu dieser Testlinie. Da befindet sich dann ein weiterer Antikörper, der diesmal aber ganz genau zum ersten Antikörper passt. Das heißt, alle Partikel, die eben kein Antigen tragen, werden spätestens dort festgehalten. Und dann habt ihr zwei wunderschöne rote Streifen auf eurem Test und müsst in Quarantäne. Ist das nicht toll? Aber warum Nanopartikel in der Wissenschaft auch besonders beliebt ist, dass sie verdammt hell leuchten können. Und zwar können sie das in Abhängigkeit von ihrer Größe. Es gibt Fotos von diesen sogenannten Quantendots oder auch Quantenpunkten, auf denen man wirklich das exakt gleiche Material sehen kann, wie es allein aufgrund einer unterschiedlichen Größe der Partikeln in den unterschiedlichsten Regenbogenfarben leuchten kann. Und so leid es mir tut, euch das mitteilen zu müssen, denn Größe spielt halt eben doch eine Rolle. Zumindest auf der Nanoebene. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dass das eine echt coole Sache ist, dann glaubt ihr vielleicht wenigstens den alten drei weisen Männern des Nobelpreiskomitees von 2023. Die haben nämlich drei anderen alten weisen Männern den Chemie-Nobelpreis für eben die Entdeckung dieser Quantenpunkte verliehen. Aber meine ganz persönlichen Lieblinge sind die Eisenoxid-Nanopartikel. Die sind zugegeben nicht ganz so schön bunt, sondern meistens einfach schwarz. Aber dafür können die ganz viele andere coole Sachen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, okay, Eisenoxid, also oxidiertes Eisen, also Rost, dann ja, ich werde jetzt die nächsten 5 Minuten nur noch über Rost reden. Natürlich nicht, allein deshalb schon nicht, weil Rost eine Mischung aus Eisen-2-Oxid und Fe2O3 ist und meine Nanopartikel aus Fe3O4 bestehen. Und als Chemiker kann ich euch sagen, das ist was vollkommen anderes. Ich erkläre euch auch warum. Und zwar, wenn ihr an euren Magneten zu Hause denkt, dann wird er ja eher schwächer, wenn er anfängt zu rosten. Die Nanopartikel sind aber magnetisch. Und zwar haben die sogar einen ganz speziellen Magnetismus, der heißt Superparamagnetismus und ist mindestens so cool, wie er klingt. Und was man damit in der Medizin anfangen kann, möchte ich euch anhand meiner eigenen Forschung einmal erklären. Und zwar, wie eben schon erwähnt, bin ich Chemiker. Und da stellen sich jetzt vielleicht viele irgendwelche bunten, rauchenden Flüssigkeiten oder hier und da mal eine kleine Explosion vor. Aber Nanomedizin ist tatsächlich ein sehr, sehr interdisziplinäres Feld. Das heißt, inzwischen bin ich eine ganz komische Mischung aus Chemiker, Biologe und Physiker. Das heißt, ich habe immer noch farbige Flüssigkeiten in Kolben, die so vor sich hinrühren. Ich gucke aber auch ganz viel durchs Mikroskop auf Zellen und pipettiere den ganzen Tag, was Biologen so gerne tun. Und ich sitze in irgendwelchen dunklen Kellerräumen vor großen Apparaturen, was so ein Physiker-Ding ist. Das hört sich jetzt aber zugegeben alles irgendwie nicht so überzeugend an. Aber ich möchte euch ja von der Nanomedizin begeistern. Deshalb möchte ich das Ganze nochmal umformulieren. Und zwar koche ich kleinste Nanopartikel, die nur aufgrund ihrer Größe super fancy Eigenschaften haben. Und dann teste ich diese Partikel an lebenden Einheiten, meistens Krebszellen, und dann beschieße ich das Ganze noch mit dicken Magnetfeldern oder Lasern. Aber ich möchte euch natürlich an dieser Stelle jetzt auch nicht vorenthalten, dass es in der Wissenschaft nicht immer ganz so einfach ist. Diese Reaktionen zum Beispiel funktionieren sehr häufig einfach nicht und du weißt nicht warum und versuchst echt viel und betest irgendwann nur noch, dass das nächste, was du jetzt austestest, wirklich den Effekt bringt, den du dir vorgestellt hast. Und die Zellen, mit denen ich arbeite, das sind kleine Dieven. Wenn man denen nicht genau das Richtige zu essen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Temperatur gibt, dann sterben die einfach. Und dabei ist es ihnen auch ziemlich egal, ob du gerade in Urlaub gehen wolltest, ob Feiertag oder das Wochenende ist. Und die großen Geräte und Laser, mit denen ihr arbeiten sollt, die sind grundsätzlich kaputt. Und ihr verbringt echt viel Zeit, mit dem Techniker zu telefonieren, um herauszufinden, was jetzt schon wieder das Problem ist. Alle diese Erfolge und Misserfolge darf ich hier am Fraunhofer Zentrum für angewandte Nanotechnologie in Hamburg machen. Und zwar im Rahmen eines Projektes, das einen sehr langen Namen hat und kurz LibiMedOx heißt. Und im Grunde geht es darum, eine neue Liquid-Biopsy-Methode zu entwickeln. Wenn ein Patient mit dem Verdacht auf einen Tumor ins Krankenhaus kommt, dann muss zunächst einmal eine Biopsie gemacht werden, um herauszufinden, ist es wirklich Krebs und wenn ja, welche Art. Dabei wird meistens ein Stück Gewebe entnommen und häufig sogar mit einer komplizierten OP. Das kann man natürlich nicht so häufig machen. Die Liquid Biopsy oder zu Deutsch Flüssigbiopsie versucht das Ganze jetzt über eine Blutprobe zu machen. Das geht natürlich viel einfacher und man könnte das viel öfter machen und zum Beispiel auch direkt den Erfolg der Therapie mitverfolgen. Und tatsächlich findet man im Blut eines Krebspatienten auch Zellen, die direkt vom Tumor stammen. Das Problem ist allerdings, dass in einer Blutprobe neben Billionen anderer Zellen nur ganz, ganz wenige von diesen Krebszellen sind. Und das ist zu wenig für jede Analysemethode, das funktioniert so nicht. Deshalb müssen die zunächst angereichert werden. Und da kommen dann meine Eisenoxid-Nanopartikel ins Spiel. Die bekommen dann nämlich von mir erstmal einen schicken Anstrich, damit sie auch in Wasser stabil sind. Und dann dekoriere ich die Oberfläche noch ein bisschen mit Zucker, damit sie super, super lecker aussehen. Die Idee ist nämlich, dass eine Krebszelle ja mehr wächst als eine normale Zelle. Das heißt, sie braucht auch mehr Energie, also mehr Zucker. Und die Idee ist, wenn ich jetzt meine super lecker Schmeckerpartikel da dazugebe, dass die Krebszellen den anderen Zellen die einfach wegfuttern. Und wenn ich das ganze Zellgemisch dann auf eine sogenannte magnetische Säule gebe, dann kann ich mir im Prinzip mit einem Magneten einfach genau die Zellen festhalten, die die Nanopartikel aufgenommen haben und wasche alle anderen unten raus. Und wenn ich dann den Magneten wieder wegnehme, dann kann ich mir eben genau die Zellen wiederholen, die ich mir auch angucken möchte. Und das mache ich dann auch, und zwar mit den bunten Quantenpunkten, die wir vorhin schon mal kennengelernt haben. Da bekommt, ähnlich wie bei einem Corona-Test, jede Farbe einen unterschiedlichen Antikörper auf die Oberfläche, sodass ich eine Farbe einer bestimmten Eigenschaft dieser Zelle zuordnen kann. Und wenn ich das Ganze dann über einen Laser schicke, dann kann ich mir eben genau anschauen, welche Zelle hat welche Eigenschaft. Das heißt, zusammengefasst ziehe ich hier zuerst mit einem Magneten die Zellen raus, die ich mir anschauen will, und lerne sie dann mit bunten Quantenpunkten ein bisschen besser kennen, um genau herauszufinden, was sind das für Zeitgenossen, wo sind ihre Schwachstellen, wie kriege ich sie wieder los. Und ich hoffe, mit dem kurzen Beispiel konnte ich euch zeigen, dass Nanotechnologie auch in der Medizin die Chance hat, viel zu bewegen und dass Nanomedizin auch einfach ein verdammt cooles Forschungsfeld ist.
Die Chemikerin Verena Schulze über Nanopartikel. Ja, direkt weiter im Science Slam. Der nächste Talk kommt von Luca Neuperti. Luca hat in Frankfurt Informatik und Soziologie studiert und steckt jetzt in einem Masterstudiengang Digitale Soziologie an der University of Edinburgh. In seinem Talk erklärt er, warum es so schwer ist, KI von Menschen zu unterscheiden und was helfen könnte, damit das doch klappt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hallo und herzlich willkommen zu Cats vs. Robots Audio-Edition, der Slam, in dem ich ein für alle mal kläre, ob... Ach, sorry, das passiert mir sonst nie. Hier ist gerade so eine Meldung aufgetaucht. Ich bin kein Roboter. Ich glaube, ich muss da mal links auf das Kästchen drücken. Jetzt sind da Ampeln und es möchte, dass ich die Kästchen auswähle, in denen die Ampeln sind. Ich probiere das auch mal kurz zu machen. Okay, da ist jetzt ein Kästchen, da ist irgendwie nicht so richtig die Ampel dabei, aber so der Ampelstamm, ich klicke da auch mal drauf. Oh, Okay, heißt das, ich bin jetzt kein Mensch? Solche Fragen stelle ich mir häufiger, wenn mir solche Capture-Tests begegnen, obwohl doch Captures eigentlich dafür gemacht wurden, Mensch und Maschine einigermaßen gut unterscheiden zu können. Und deswegen habe ich mich gefragt, gibt es nicht vielleicht noch andere Eigenarten des Menschen, andere Essenzen des Menschlichseins selbst, außer einigermaßen gut Ampeln erkennen zu können? Und da dachte ich an Kommunikation. Gerade mit den ganzen Chatbots heutzutage wird viel zu oft angenommen, dass die irgendwie eh schon menschlich kommunizieren können. Und ich habe mich aber gefragt, kann man das irgendwie ein bisschen konkreter überprüfen? Und deshalb habe ich mich in meiner Bachelorarbeit gefragt, kann KI Konversation und wie kann man sowas vielleicht testen? Und die Frage, ob KI Konversation kann, das sind eigentlich drei Fragen. Erstmal müssen wir verstehen, wie kommunizieren Menschen? Das ist auch eine Frage, an deren Forschungsergebnissen meine Mitmenschen in der Informatik immer noch brennend interessiert sind. Dann müssen wir verstehen, wie Chatbots kommunizieren. Und erst dann können wir auch wirklich die Frage stellen und beantworten, ob Chatbots menschlich kommunizieren. So, also wie kommunizieren Menschen? Ich bin sicher, die eine oder andere Person von euch hat da ein Bild im Kopf von besonders guter und gelungener Kommunikation. Zum Beispiel unsere letzte Bundesregierung, wo dann auch ein bisschen einfacher wäre, die Ampel auszuwählen. Aber so ein grobes Bild reicht ja nicht. Man braucht ja schon was Konkreteres für die Bachelorarbeit. Und deswegen habe ich mal hier in die Anleitung geguckt. Ich brauche Koffein, keinen Kontakt zu anderen Menschen. Ah, hier. Ich brauche einen theoretischen Rahmen. Und diesen theoretischen Rahmen bietet mir tatsächlich etwas richtig Spannendes, richtig Aufregendes, nämlich die Kommunikations-Akkommodationstheorie von Howard Giles oder wie seine Freundin immer gerne nennen, Howie. So, was besagt die Kommunikations-Akkommodationstheorie? Das habe ich mich gefragt, wie man das so am besten erklären kann. Und mir ist aufgefallen, das ist immer abgekürzt als CAT, als C-A-T. Das heißt, ich kann also offiziell das mit Katzen erklären. Also, wie kommunizieren Menschen, erklärt mit Katzen. Ich habe mal ein fiktionales Beispiel mitgebracht. Ich auf einem Date. Also ich bin dann da und dann ist da auch eine andere Person. Also zumindest wurde mir das so gesagt. Und dann reden wir miteinander. Und dann passiert was, was sonst überhaupt nicht passiert. Ich fange an, ein bisschen schneller zu reden. Und aus irgendeinem Grund redet mein Date dann plötzlich aber auch schneller. Und vielleicht sagt mein Date irgendwie Doktor statt Arzt und ich benutze auch nur das Wort Doktor. Oder sie hat einen bestimmten Akzent und ich fange auf einmal an, komisch zu reden. Man merkt auf jeden Fall, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen gleicht man sich als Mensch in der Kommunikation an. Wortwahl, Geschwindigkeit, Aussprache. Und das passiert eben aufgrund der sogenannten Konvergenz in der Communication Accommodation Theory. Kann man sich vorstellen wie so eine Art Schmusekatze. Die ist irgendwie immer dabei, unsichtbar bei Interaktionen von Menschen. Und die möchte einfach nur verstanden werden, die möchte gemocht werden. Und eben aus Gründen der Verständlichkeit und auch der quasi sozialen Beziehung sorgt sie dafür, dass Menschen sich untereinander immer automatisch aneinander anpassen, wenn sie kommunizieren. So, ein weiteres Beispiel zur menschlichen Kommunikation. Ich persönlich komme aus Frankfurt am Main und habe letztens mit meinem Vater gesprochen und ihm gesagt, dass ich ein riesen Eintracht-Fan bin. Und aus irgendeinem Grund dachte mein Vater jetzt an die Fußballmannschaft Eintracht Frankfurt, obwohl ich natürlich Eintracht meinte, das Gegenteil von Zwietracht, also so Frieden, Harmonie, wovon ich mega der Fan bin. Und dann hatten wir so ein Missverständnis. Und so ein Missverständnis muss man irgendwie aufklären. Also welche Eintracht meintest du? Ach so, die? Ja, schade. Und eben um das aufzuklären, gibt es in der Kommunikationstheorie sogenannte Reparaturhandlungen. Das kann man sich auch wie eine Katze vorstellen. Die hat so einen Schraubenschlüssel im Mund, so eine Reparaturcappy auf und sorgt eben dafür, dass automatisch Missverständnisse gelöst werden und man damit eine gemeinsame Gesprächsbasis schafft. So, wir merken also, quasi Lektion Nummer 1, menschliche Interaktionen sind immer angepasst aufeinander. Also sitzen jetzt diese Katzen da bei uns im Kopf rum und drücken auf irgendwelche Schalter und Hebel, wie das Katzen eben halt gern so tun. Aber wie ist es denn bei Chatbots? Wie kommunizieren Chatbots? Wenn man da mal unter die Haube guckt, findet man ein sogenanntes künstliches neuronales Netzwerk. Hat man vielleicht schon mal gehört. Damit kann man aber meines Erachtens nicht so richtig viel anfangen. Und ich finde, man kann sich das besser vorstellen wie eine Art Fertigungsanlage. So, und dann hat man da so eine Fabrik quasi und da geht was rein und da geht was wieder raus. Wie das halt bei Fabriken oft so ist. Und in der Mitte, was eher ein bisschen weniger typisch für Fabriken ist, ist so ein Block Mathe. Und das ist auch richtig gute Mathe so. Mathe. Darauf kann ich aber leider hier in diesem Kurzslam nicht weiter eingehen. Gucken wir uns das mal an, was passiert, wenn quasi was reinfällt, ein Wort in diese Fabrik reinfällt und sich quasi auf dem Förderband in Richtung des großen Mathekasten bewegt. Auf diesem Weg zum Kasten muss dann noch was passieren. Wir haben hier zum Beispiel das Wort Eintracht, das bewegt sich jetzt quasi auf diesen Mathekasten zu und dann versteht die Mathe aber ja nicht so gut menschlich. Und deswegen gibt es hier eine besondere Funktion, kann man sich vorstellen wie so eine Haube in der Fabrik, die da runterfällt und was mit dem Wort macht, eine sogenannte Embedding-Funktion. Und diese Embedding-Funktion macht aus dem Wort was viel Besseres, was viel Praktischeres als ein Wort, nämlich ein Vektor. Hier in diesem Beispiel ist es jetzt 3-58-19, einer meiner Top 10 Lieblingsvektoren, den ich einfach mal quasi mit in den Podcast mitnehmen wollte. Man kann sich das aber mit jeder Art von Vektor quasi vorstellen. Und der Vektor, der geht dann quasi in Richtung der Matte und dann passiert da eben besagte Matte und da kommt ein anderer Vektor raus. Der ist in diesem Fall nicht so schön, das 19-539. Auf jeden Fall, der muss aber eben zurückübersetzt werden, eben wieder in menschliche Sprache. Und dafür gibt es dann eine weitere Embedding-Funktion, die werkelt da und macht da quasi wieder ein Wort raus, in dem Fall Frankfurt. So, also da ist jetzt quasi hier ein Teil reingekommen, wurde quasi umgewandelt in Vektor und dann wieder quasi verändert und dann kam da ein Vektor raus, der dann eben Frankfurt bedeutet. Aber gucken wir uns mal diese Embedding-Funktion ein bisschen genauer an. Vielleicht kann die uns nochmal helfen, besser zu verstehen, wie Chatbots kommunizieren. Also diese Embedding-Funktion kann man sich vorstellen wie so ein Trichter, da kommen irgendwelche Wörter rein und unten kommen dann irgendwelche Vektoren quasi raus. Und Vektoren kennt man ja aus der Schule, die kann man dann irgendwie aufzeichnen in so eine Art Koordinatensystem und dann passieren ein paar spannende Sachen. Also wenn man dann so ein Koordinatensystem hat, wo jeder Vektor eben ein Pfeil im Raum ist, dann kann man da ein paar spannende Sachen dran sehen. In diesem Beispiel hat man zum Beispiel eine Ecke, da steht Zitrone, Banane, Kirsche, das sind eher so leckere Sachen. Und in der anderen Seite steht irgendwie so Dolch, Messer und so, das sind eher so Mordinstrumente. Und spannenderweise sieht man aber jetzt aber in diesem Raum, muss man sich vorstellen, quasi zwischen diesen leckeren Sachen und dem Mordinstrument befindet sich zum Beispiel das Wort Baguette, was ja auch irgendwie Sinn ergibt. Und dieser Raum heißt eben semantischer Raum. Aber ich finde, das kann man sich immer besser vorstellen wie eine Art Landkarte der Bedeutungen, weil irgendwie die Bedeutungen, die die Wörter haben und wie sie miteinander zusammenhängen, ja räumlich geklärt sind. Und jetzt fragt ihr euch aber vielleicht,
aber haben das nur Chatbots?
Ja, das sagt noch einer, Podcasts sind nicht interaktiv. Super Frage tatsächlich. Man kann auch menschliches Denken so konzeptionalisieren. Das wird gleich nochmal relevant. Erstmal merken wir uns hier aber Lektion Nummer 2. Chatbots übersetzen Wörter in Bedeutungsvektoren. So, also wir haben jetzt gelernt, grob wie Menschen kommunizieren mit Katzen, nämlich immer automatisch angepasst. Und wie Chatbots kommunizieren, nämlich wie in so einer Fabrik, wo irgendwie ganz viel Mathe in der Mitte ist und wo aber Wörter eben eingepackt werden müssen in Vektoren und die Vektoren dann quasi wieder ausgepackt werden müssen mit einer Embedding-Funktion. Aber bleibt noch die Frage, kommunizieren Chatbots jetzt menschlich? Und dafür habe ich ein letztes Beispiel mitgebracht. Angenommen, ich sage euch jetzt, dass mein Vater ermordet wurde. Durch einen Granatapfel. Was passiert denn bei euch als Menschen? Also ich nehme an, dass die Zuhörenden gerade Menschen sind. Also wir gucken uns da quasi auch diesen semantischen Raum an, wie so ein Koordinatensystem. Und da ist gerade der Granatapfel ist so bei den Süßigkeiten oben, so bei den leckeren Sachen. Und dann wird quasi hier die Schmusekatze auf den Plan gerufen und sagt, irgendwas stimmt überhaupt nicht. Hier quasi zwischen dem, was ich verstehe, was der Granatapfel tun und lassen kann, nämlich eher so leckere Sachen, und dem, was ich gerade gelernt habe, nämlich halt dieser Mord. Und deswegen kommunizieren jetzt quasi die Katzen untereinander. Und diese Konvergenzkatze holt die Reparaturkatze und die verschiebt den Granatapfel einfach ein bisschen weg von den leckeren Sachen, ein bisschen mehr in Richtung Mordinstrumente. Der Mensch lernt also dazu. So, wie ist das jetzt beim Chatbot? Also auch da geht quasi der Granatapfel mit rein und dann wird es da quasi verarbeitet mit der entsprechenden Mathe. Mathe! Auf jeden Fall läuft da quasi die Fabrik auf Hochtouren, da kommt auch so ein bisschen Qualm raus. Was ist das? Ach, das ist nichts Besonderes, das sind bloß die ganzen Atomkraftwerke, die Firmen wie Amazon, Google und Microsoft jetzt einschalten, um den unersättlichen Energiehunger von KI gerade noch stillen zu können, obwohl sie eh ihre Klimaziele alle reißen werden. Egal, wir gucken uns hier mal an, was passiert eben beim Chatbot in dessen semantischen Raum. Da sitzt auch gerade der Granatapfel eben bei den leckeren Sachen, weit weg von den Mordinstrumenten und es passiert erstmal gar nichts. Dieser semantische Raum oder eben die Fabrik, die ihn erzeugt, ist vorher gebaut worden und deswegen ist der Granatapfel starr am genau gleichen Ort, also eben nicht angepasst. Also Lektion Nummer 3, Wortbedeutungen sind bei Chatbots vortrainiert, bei Menschen aber anpassbar. So, das wirkt ja erstmal so, als ob KI doch nicht so gut Kommunikation kann. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn ich mit irgendwelchen KI-Chatbots schreibe, dass das doch schon irgendwie angepasst ist. Und deswegen habe ich gedacht, wir sollten auch mal gucken, wie man sowas konkret empirisch testen kann. Und was ich da vorschlage, ist, dass man sich einen Chatbot anguckt und einen Menschen und wie die schreiben. Aber nicht einzeln, sondern jeweils, wie sie eben mit einem anderen, weniger wichtigen, Menschen kommunizieren. Und dann gucken wir uns quasi von den Chats an, wie groß die Anpassung eben aneinander ist. Oder wie eben groß diese Konvergenz ist. Oder anders gesagt, wie fett die Katze. Wenn jetzt quasi die Schmusekatze, die Konvergenzkatze des Roboters so fett sein kann wie die des Menschen, dann hat er diesen Test da quasi gewonnen. So testet man sowas. Warum aber sollte man sowas testen? Solche Gespräche zwischen Chatbots und Menschen finden ja jetzt nicht vereinzelt statt. Die Nutzung von KI ist mittlerweile sehr weit verbreitet. Und wenn sich Chatbots jetzt eben kommunikativ nicht anpassen würden und Menschen aber immer in Richtung der Chatbots anpassen, was tatsächlich nachweisbar der Fall ist, haben wir möglicherweise ein Problem. Denn sehr vereinfacht gesagt, produziert unsere Gesellschaft lauter Daten. Die Daten landen im Internet. Und das Internet wird dann genutzt, um diese Chatbots eben zu füttern, zu trainieren, und die reproduzieren dann eben die Muster, die sie da eben gelernt haben. Und dann passen sich in der Interaktion eben Menschen immer die Chatbots an, aber nicht umgekehrt. Das heißt, die Gesellschaft quasi passt sich immer wieder an eine diskriminierende Version von sich selbst an, was ich für ein Problem halte. Und deswegen möchte ich hier gerne noch eine Sache mitgeben. Man hört ja oft den Satz, KI kann unsere Gesellschaft verändern. Und das ist auch sicher wahr. Aber was man viel weniger hört und was ebenso wichtig ist, ist, unsere Gesellschaft kann KI verändern, also andersrum, durch richtige Entscheidungen in der Politik, durch verantwortungsvolle Forschung und durch eine hinterfragte Nutzung von solchen Systemen kann auch die Entwicklung von künstlicher Intelligenz selbst beeinflusst werden. Das ist keine Naturgewalt oder so. Und deswegen möchte ich quasi mitgeben, das nächste Mal, wenn ihr mit einem Chatbot schreibt, Chatbots sind keine Menschen, denn Menschen kommunizieren angepasst, weil Menschen haben Katzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer jetzt an meinen konkreten Quellen interessiert ist, meine Bachelorarbeit lesen möchte oder einfach Kontakt aufnehmen, der findet alle Informationen unter luca.science/cats. Das ist luca.science/cats. Vielen Dank fürs Zuhören.
Luca Neuperti über Chatbots und seine Forschung dazu. Den Link, den ihr eben gehört habt, den findet ihr übrigens auch in den Shownotes und auf unserer Seite. Und jetzt kommt unser dritter Slammer, Dominik Kaczmarek. Dominik Kaczmarek hat in Wuppertal und Berlin Chemie studiert und ist zurzeit Doktorand beim Umweltbundesamt. Sein Vortrag heißt Mikroplastik, warum auch Wäschewaschen Wissenschaft sein kann.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Moin zusammen, ich bin Dominik Kaczmarek und ich will mit euch heute über Mikroplastik in der Waschmaschine reden. Wenn ich nicht gerade irgendwo an der Straße stehe und mit Leuten über Mikroplastik reden möchte, bin ich eigentlich von Haus aus Chemiker. Das kennt man daran, dass ich einen Kittel oder einen Ärmelkragen die meiste Zeit trage, auch während dieser Aufnahme. Ich habe aber natürlich auch ein Leben außerhalb der Wissenschaft und da gehe ich sehr gerne mit meiner kleinen Hündin Josie spazieren. Dabei mache ich nicht nur Fotos von dem süßesten Hund der Welt, sondern auch von Müll. Das ist meine Berufskrankheit. Dabei finde ich nämlich häufig Plastikbecher, ab und zu Tampons und vor allem sehr viele Zigarettenstummel. Oder auch diesen abgerissenen Puppenarm, den ich schon mal gefunden hatte. All diese Gegenstände haben eine Gemeinsamkeit. Und zwar bestehen sie aus Plastik. Da steht da sogar drauf. Seit 2021 müssen Einwegbecher, Tampons, Feuchttücher und Zigarettenfilter das rot-blaue EU-Siegel Plastic in Product tragen, welches eine sterbende Schildkröte zeigt. Eine sterbende Schildkröte. Da sollte jede Person, die Schildkröten mag, verstehen, das schmeiße ich nicht in die Umwelt, das gehört da nicht hin. Funktioniert aber leider nicht wirklich. Oder es gibt aber viel zu viele Schildkrötenhasser. Jetzt fragt ihr euch aber natürlich, was ist jetzt daran so schlimm, wenn ich meinen plastikbeschichteten Pappbecher in die Umwelt schmeiße? Was passiert eigentlich, wenn Plastik in die Umwelt gelangt? Naja, wenn Plastik in die Umwelt gelangt, dann nennen die es erstmal Makroplastik. Am Makroplastik ersticken nicht nur MeeresbewohnerInnen, sondern es zerfällt durch Umwelteinflüsse wie Sonne und Wellen erst zum Mesoplastik, welches kleiner als 25 mm ist, dann zum Mikroplastik, kleiner 5 mm und zuletzt zum Nanoplastik, welches sogar kleiner als 1 Mikrometer ist. Das heißt, es ist so klein, dass es tendenziell Zellmembranen passieren kann und damit zellgängig ist. Jetzt fragt ihr euch, okay, warum sollte uns das interessieren? Naja, zunächst einmal die Feststellung, es gibt vom Alfred-Degener-Institut eine Online-Karte, auf der visuell zusammengefasst ist, wo auf der Welt überall Mikroplastik bzw. Plastik in der Umwelt nachgewiesen wurde. Und es ist einfach fucking überall. An Land, in der Luft, im Meer, auf den höchsten Bergen und in der Antarktis. Also wirklich einfach überall. Und nicht nur da, es ist auch in uns. Es wurde schon in der Muttermilch, im Blut und zuletzt sogar in den Gehirnen von Verstorbenen gefunden. Und wenn ihr dann immer noch ruhig seid dabei, es ist sogar im Bier. Jetzt ist die Frage, wie kommt das Mikroplastik überall dahin? Wo kommt es her? Naja, ganz einfach, dafür gibt es vom Fraunhofer Institut aus dem Jahr 2018 eine Berechnung der möglichen Eintragsquellen. Und die möchte ich jetzt ein kleines bisschen vorstellen. Denn die Top 1 der Mikroplastikquellen ist Autoreifenabrieb. Das heißt, wenn ihr das Auto stehen lasst, könnt ihr schon mal Mikroplastik einsparen. Aber ich meine, selbst wenn ihr als Fußgänger geht, geben eure Schuhe quasi Mikroplastik ab. Das lässt sich wirklich nicht ganz vermeiden. Das ist aber gar nicht mein Forschungsthema. Mein eigentliches Forschungsthema ist Platz 10 der Mikroplastikemissionen, der Faserabrieb in der Waschmaschine. Ja, ganz genau richtig gehört. Auch das ist Wissenschaft. Ich habe 2 Jahre meines Lebens wissenschaftlich Wäsche gewaschen und das war deutlich spannender, als nur dauerhaft ins Schleuderprogramm zu gucken. Dabei habe ich erforscht, welche Faktoren Mikroplastikemissionen beim Wäschewaschen maßgeblich beeinflussen. Dafür habe ich zunächst einen repräsentativen Synthetik-Wäscheposten ausgewählt. Aus einem Kopfkissenbezug, einem Handtuch, einem T-Shirt und ab da natürlich zur Vergleichbarkeit, weil ihr als Wissenschaftler immer das vergleichbar haben wollt, alles in strahlend weiß gekauft und aus 100% Polyester, da ja nur Synthetikfaser Mikroplastik erzeugen können. Und bin dann weitergegangen und überlegt, okay, wie wasche ich jetzt wissenschaftlich Wäsche? Also, wie funktioniert die Wissenschaft des Waschens? Da gibt es ein Modell wie quasi überall in der Wissenschaft, und zwar den Sinnerschen Waschkreis. Dieser besagt, dass die Waschperformance maßgeblich von den 4 Waschelementen abhängig ist. Denn erst durch die Harmonie von Zeit, Temperatur, Mechanik und Chemie wird unsere Wäsche wirklich sauber. Das kann man auch zu Hause beobachten, denn niemand hofft, dass die Rotweinflecken im Expresswaschgang schon entfernt werden. Dafür braucht es einfach längere Waschzeiten, erhöhte Temperaturen oder das extra bisschen Chemie. Wobei, eigentlich gibt es noch das 5. Element des Waschens, denn ohne Wasser wäscht sich schließlich am Ende gar nichts. Jedenfalls, um diesen sinnischen Waschkreis auf die Mikroplastikemission zu übertragen, haben wir diese 5 Elemente etwas konkreter interpretiert. Denn ich meine, was haben wir in der Chemie vorzustellen? Das ist ja, ich brauche halt Zahlen, ich brauche Parameter, die ich optimieren kann. Und im Endeffekt sind wir auf 6 Parameter rausgekommen, die wir durchgetestet haben. Da wäre zum einen die Waschzeit im Hauptprogramm, die Temperatur dabei, die Trommeldrehzahl während des Hauptprogramms, die Waschmittelkonzentration, das Wasserlevel und die Beladung. Das ist quasi, wie voll stopfe ich meine Waschmaschine, also bin ich Student oder verdiene ich Geld. Mittels statistischer Versuchsplanung haben wir aus diesen 6 Parametern 37 Experimente designt. Das heißt also quasi bei 2 Waschwegen pro Tag habe ich so ungefähr 1,5 Monate nur Wäsche gewaschen. Und da kommt noch nicht jemals die Vorbereitungszeit drauf. Was habe ich jetzt dabei eigentlich genau gemacht? Naja, Waschmaschine auf, Waschmaschine voll, Waschmaschine zu, Waschmittel rein und dann Waschmaschine starten und warten. Allerdings habe ich dann währenddessen nicht ganz unschädlich rumsetzen können, sondern ich habe das Abwasser aufgefangen, homogenisiert, also mit einem Mixer kräftig durchgerührt und dann das Ganze filtriert über verschieden dicht gewebte Filter und diese Filterkuchen, also das, was auf dem Filter übrig bleibt, ausgewogen, um die Mikroplastikemission zu messen. Zudem wurden die Proben auch mittels Pyrolyse GCMS qualitativ untersucht. Das ist quasi eine Methode, bei der wir die Probe sauerstofffrei verbrennen. Also wir zünden einfach das Plastik an, das qualmt dann ein bisschen und stinkt. Und dieser Plastikgestank ist aber charakteristisch für den Plastiktyp. Und auch Baumwolle stinkt anders als ein Polyester. Und das heißt, mit Hilfe dieser GCMS, was so ein bisschen wie eine künstliche Nase funktioniert, können wir dann sicher gehen, okay, ist da auf dem Filter jetzt nur Polyester oder versteckt sich da auch ein bisschen Baumwolle? Und was haben wir jetzt dabei herausgefunden? Naja, also wir haben das Ganze dann aufgetragen in ein Pareto-Chart. Das ist ein Diagramm, das quasi zeigt, welche Faktoren den höchsten Einfluss haben und welche nicht. Und dann haben wir herausgefunden, dass die Parameter Temperatur, Wasserlevel, Waschmittelkonzentration keinerlei Einfluss auf die Mikroplastikemissionen haben. Stattdessen haben wir aber herausgefunden, dass gerade die Beladung und die Waschzeit besonders großen Einfluss nehmen. Das kann man sich auch relativ leicht vorstellen. Wenn man jetzt eine volle Waschmaschine nimmt, also eine hohe Beladung hat, dann kann sich die Wäsche da drin kaum bewegen. Das ist auch der Grund, warum die Wäsche dann leider weniger sauber wird, wenn man sie besonders voll macht. Aber die meiste Wäsche ist heutzutage eh nicht so stark bedreckt, dass man sich diesen Effekt nicht leisten könnte. Und wenn die Wäsche sich wenig bewegt, kann es auch kaum Mechanik geben und somit auch kaum Mikroplastik freigesetzt werden. Das heißt, nicht nur als Studenten können die einfach eure Waschmaschine besonders voll machen und können damit dann Mikroplastik sparen. Beachtet dabei allerdings immer, dass es trotzdem noch so eine Handbreitplatz sein sollte. Also ein bisschen Mechanik braucht die Wäsche auch noch, um sauber zu werden. Wenn ihr aber doch eher weniger Wäsche habt, oder auch einfach nicht die roten Socken mit der weißen Tischdecke waschen wollt, dann könnt ihr auch bei einer eher leeren Waschmaschine einfach die Waschzeit verkürzen, denn Expresswaschgänge reduzieren ebenfalls die Mikroplastikemissionen, weil sich quasi Mechanik nicht über so lange Zeit akkumulieren kann. Und grundsätzlich gilt, neu gekaufte Kleidung emittiert immer mehr Mikroplastik als Secondhand-Kleidung, da die schon öfter gewaschen wurde und schon vieles von Mikroplastik ausgewaschen wurde. Das heißt, habt eure Klamotten lieb, vermeidet Fast Fashion and save the ocean. Danke sehr. Ciao!
Ihr habt den Chemiker Dominik Kaczmarek gehört mit einem Talk über Mikroplastik in der Umwelt und darüber, wie wir dieses Problem mit unserem Waschverhalten verringern können. Ja, und das war schon unser dritter und letzter Vortrag in unserer ersten Hörsaal Science Slam Edition. Und jetzt interessiert mich eure Meinung. Wie gefällt euch die Folge? Wollt ihr mehr Science Slams im Hörsaal? Und ganz generell, welche Themen oder Forschenden würdet ihr denn gerne mal bei uns hören? Schickt uns eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de oder sendet uns eine Sprachnachricht oder einen Text per WhatsApp an 0160 913 60852. 0160 913 60852. Ja, und schreibt am besten dazu, dass eure Message für den Hörsaal ist, dann kommt sie auch ganz sicher bei uns an. Das war der Hörsaal. Ich bin Katrin Ohlendorf. Lasst es euch gut gehen und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.